Katastrophe in Japan und die Folgen. HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Ja, und genau das ist eben auch ein Anlass, mit unserem HR3-Kollegen Peter Kujat in Osaka jetzt ein Live-Gespräch zu führen. Guten Morgen, Herr Kujat.
Guten Morgen.
Ja, die aktuelle Situation in Fukushima macht uns alle Sorgen. Berichten Sie doch mal, wie ist es momentan?
Da muss man sehr genau unterscheiden, weil es gibt tatsächlich die hoffnungsvolleren Hinweise, dass zum Beispiel Reaktor 5 und Reaktor 6 wieder an den Strom angeschlossen worden sind, dass man dort kühlen kann. Auch beim Reaktorblock Nummer 2 ist das wohl gerade geschehen. Da muss man jetzt versuchen, ob die Pumpen funktionieren, damit letztlich mit deren Hilfe wieder der normale Kühlvorgang dort im Reaktorblock eingeleitet werden kann. Dann kann man auch herausfinden, ob die Messgeräte noch funktionieren, um ein bisschen mehr zu wissen, wie sieht es eigentlich da drin aus. Der nächste Schritt wäre Reaktorblock Nummer 1. Aber es gibt auch Schwierigkeiten, zum Beispiel mit dem Reaktorblock Nummer 3. Dort hat man es zwar geschafft, das Abklingbecken wieder mit Wasser zu füllen, aber aktuell stieg der Druck und man wusste nicht, was hat das für einen Grund. Mittlerweile, das kann man aber auch sagen, ist der Druck wieder ein Stück weit gefallen. Das scheint noch kein unmittelbarer Handlungsdruck für die Betroffenen zu sein.
Also der Kampf gegen den Super-GAU in vollem Gange, aber eben immer noch mit Unsicherheiten und kleinen Hoffnungsschimmern, wie Sie sagen. Es soll eine Demonstration in Tokio gegeben haben gegen Atomkraft und gegen die Betreiber TEPCO, allerdings mit geringer Beteiligung. Eigentlich doch dann erstaunlich, ob der Ereignisse.
Nein, das ist dafür zu früh. Also man darf nicht vergessen, Japan war ja nun ganz auf Atomkraft ausgelegt. Das war nicht in Frage gestellt. Es gab zwar kleinere Einheiten, die dagegen was unternommen haben, zum Teil auch mit Gerichtsurteilen, aber das waren immer nur ganz wenige Leute, die sich da zusammengeschlossen haben. Ich bin mir sicher, dass es da eine Bewegung geben wird, wenn die Krise einmal durchgestanden ist. Aber aktuell haben die Menschen im Nordosten viel mehr mit der Katastrophe, dem Erdbeben, dem Tsunami zu tun. Ja, und in Tokio ist man entweder mit den Stromausfällen beschäftigt oder schaut noch Bank zum Atomkraftwerk selber hin, um noch nicht die generelle Frage stellen zu können, ja, wie macht Japan weiter mit der Atomenergie?
Also das ist eindeutig zu früh. Wie sind denn die Reaktionen auf die ersten radioaktiven Spuren, die ja Trinkwasser, Spinat und Milch auch aufweisen?
Ja, auch da muss man genau unterscheiden. Die Verunsicherung ist im Umfeld des Atomkraftwerks, also in der Präfektur Fukushima, wo auch letztlich diese Lebensmittel herkommen und wo auch das Trinkwasser in Fukushima Stadt stärker belastet, ist schon sehr, sehr groß. Dort ist man allerdings auch froh, das kann man immer wieder hören, dass es jetzt zumindest klare Messungen gibt, dass man sich ein Stück weit da auch versucht, drauf zu verlassen. Man ist allerdings unsicher, wenn die Regierung immer wieder sagt, das sei nicht unmittelbar gesundheitsgefährdend. Aber wichtig ist, dass man einfach mal mit den Messungen wirklich rauskommt. In Tokio, wo ja auch das Leitungswasser gemessen worden ist und ganz geringe Mengen von radioaktiven Stoffen dort gefunden worden, die aber weit unter dem Schwellenwert liegen. Wenn ich da mit Leuten in Tokio telefoniert habe, da hieß es, das sei nun definitiv kein Problem. Mhm. Darüber machen wir uns keine Sorgen.
Und kein Grund für die Unruhe. Nun ist es ja so, dass die Politiker und auch der Tenno diese Woche auch mit der und zur Bevölkerung natürlich gesprochen haben. Und der Tenor war dann eben auch immer wieder nach vorne zu blicken, das Land wieder aufzubauen. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Bevölkerung schon in der Lage ist, emotional dem zu folgen? Also sich der Zukunft, den Blick nach vorne dann auch wieder zu öffnen?
Das ist eine schwierige Frage, weil im Nordosten Japans, das darf man auch nicht vergessen, da lebten nicht mehr so viele Menschen und wenn, dann lebten dort vor allen Dingen die Älteren. Die Jüngeren waren nach Tokio oder nach Osaka zum Arbeiten gegangen und die Älteren, die dort auf den Feldern waren oder sich um die Felder gekümmert haben, die dort ihr Haus hatten, die sind jetzt in den Notfallunterkünften und auf deren Schultern wäre es jetzt quasi alles wieder aufzubauen. Das ist echt eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und ob die das physisch wie psychisch schaffen, das bleibt abzuwarten. Das ist eigentlich die nächste Herausforderung für Japan als Ganzes, dieses gesamte Gebiet, diesen gesamten Nordosten letztlich wieder in Schwung zu bekommen, auch indem dort vielleicht neue Menschen hinziehen würden.
Also eine Restrukturierung eben auch, was die Generationen angeht, junge Leute wieder zu motivieren, in diese Regionen zu ziehen. Nun heißt es, dass das japanische Fernsehen heute auch schon wieder ganz vorsichtig, aber ein Stück weit schon wieder normales Unterhaltungsprogramm zeigt. Ist das ein Zeichen, dass es eben dieser Blick auch wieder nach vorne gelten soll?
Ja, ich glaube, also es sind alle Beteiligten, glaube ich, auch wirklich erschöpft. Mir ging das ähnlich. Ich guckte, also ich habe ja immer natürlich das japanische Fernsehen laufen und irgendwann kam dann tatsächlich das normale Programm und ich dachte mir, was ist da jetzt los? Aber wenn man die Menschen gesehen hat, die Journalisten gesehen haben, die da ja natürlich auch eine großartige Arbeit geleistet haben, gerade auch was die Flüchtlinge angeht, wo also Hilfsseiten eingerichtet worden sind, die sind bestimmt auch ein Stück weit erschöpft, wo man versucht, dann mal denen kurz eine Pause zu geben. Die andere Geschichte ist, es ist ja letztlich der Norden Japans betroffen von dem Erdbeben und der Tsunamiwelle gewesen. Der Süden, da ist das Leben ganz normal. Da ist zwar Solidarität da, aber die leben ihr ganz normales Leben mit Sonntag, ja, also hier in Osaka, als ich spazieren ging, waren eine Menge Hochzeiten in Gang. Morgen ist Frühlingsanfang. Das heißt, da ist das normale Leben das eigentlich Entscheidende. Mhm. Und ich denke, dem muss man auch Rechnung tragen.
Auch wir fragen Sie immer wieder, wollen aktuelle Fakten wissen von Ihnen, Herr Kujat, seit 9 Tagen. Was berührt Sie denn, wenn Sie fernab der Fakten jetzt auf das Land nochmal blicken, in dem Sie jetzt so lange schon tätig sind?
Ich gebe zu, die Solidarität, das ist eigentlich auch das, was bei mir so hochkommt und ich das Gefühl habe, ich will auch dabei bleiben. Ich will letztlich quasi das, auch wenn ich Ausländer bin und ich werde immer Ausländer bleiben für die Japaner, aber ich will das jetzt ein Stück weit mit denen gemeinsam durchstehen können. Also ich möchte erleben dürfen, dass das im Atomkraftwerk sich stabilisiert, wirklich kein Problem mehr darstellt und ich möchte dann auch miterleben können, wie vielleicht Teile wieder aufgebaut werden. Das ist so ein bisschen das, glaube ich, was mir auch die Kraft gibt, weiter zu berichten.
Peter Kujat, mit dem Wunsch sind Sie sicherlich nicht alleine. Herzlichen Dank für dieses Gespräch am Sonntagmorgen. Grüße nach Osaka.
Gerne.
Dr. Sebastian Flugbeil ist Physiker und Präsident der Gesellschaft für Strahlenschutz. Unser Thema heute in der ersten Stunde ist die Katastrophe in Japan und ihre Folgen. Guten Morgen, Herr Flugbeil.
Guten Morgen.
Ja, Japan ist ein erdbebenerprobtes Land. Das Land und die Bevölkerung sind darauf vorbereitet in zahlreichen Trainings. Nun ist es doch zu einer Katastrophe gekommen. Und im Rahmen dieser Katastrophe wird zur Kühlung der Reaktoren mit sehr unkonventionellen Methoden versucht, die Reaktoren zu kühlen. Mehr Wasser aus Hubschraubern, Wassersäcken, Wasserwerfern wird auf die Reaktoren, auf die Blöcke geschickt. Wie beurteilen Sie diese Versuche?
Als untauglich. Das sind verzweifelte Maßnahmen, die man versucht zu treffen, um überhaupt irgendetwas zu machen. Eigentlich die ganzen letzten Tage haben gezeigt, dass es von Tag zu Tag schlechter wird. Und die beschwichtigenden Äußerungen, die sind eher peinlich und verwirrend. Die ganze Geschichte ist praktisch nicht aufgehalten worden. Und ich schätze nach wie vor die Perspektive ziemlich düster ein.
Und die Männer, die nun als Retter Japans gelten, sind in Ihren Augen dann traurige Helden?
Ja, es kommen jetzt Nachrichten aus Japan, also zum Beispiel Briefe von diesen Leuten an ihre Familien und Äußerungen aus den Familien. Also da geht zum Beispiel daraus hervor, dass sie praktisch keinen Kontakt zu ihren Familien kriegen und wahrscheinlich auch nicht kriegen sollen, um nicht öffentlich zu machen, was dort wirklich los ist. Das ist natürlich ausgesprochen fatal. Und sie sind offenbar, also die Leute, die dort aufräumen, auch über die Situation so erschrocken, dass sie eigentlich da lieber heute als morgen weg wollen.
Aber nach der Katastrophe in Tschernobyl hieß es ja, gelernt haben wir daraus wenigstens, dass Öffentlichkeit informiert werden muss. Das heißt dann ja, dass momentan das Gleiche auch wieder geschieht in Japan. Es werden keine klaren Worte gesprochen.
Wir haben wenig daraus gelernt aus Tschernobyl und Japan weist viele Ähnlichkeiten mit Tschernobyl aus. Auf und auch das Verhalten in Deutschland erinnert sehr stark an diese Zeit.
Was meinen Sie damit genau? Also momentan ist ja so, dass bei der Bevölkerung teilweise der Kauf von Geigerzählern enorm gesteigert wird. Jodtabletten werden in Apotheken gekauft. Die Wende in der Atompolitik bei der Regierung, sind das die Punkte, die Sie meinen?
Nehmen wir mal die Jodtabletten. Es gibt in den Apotheken keine Jodtabletten. Es gibt in Österreich Jodtabletten, aber die Österreicher haben verboten, an Ausländer Jodtabletten zu verkaufen. Also Jodtabletten wegen Japan jetzt zu kaufen, halte ich auch für verfehlt. Aber ich habe hier welche liegen für meine Familie wegen der deutschen Kernkraftwerke. Wir reden oft von Eigenverantwortung, wenn uns nichts Besseres einfällt. In dem Fall wäre es angebracht, dass man versucht, sich für den schlimmsten Fall mit Jodtabletten vorsorgen einzurichten. Das ist in Deutschland gar nicht möglich. Und der Katastrophenschutz wird im Ernstfall in Deutschland genauso wenig, wie das in Japan möglich ist, in der Lage sein, die Bevölkerung mit Jodtabletten zu versorgen. Also insofern auch in Deutschland im Prinzip nicht gelernt von Tschernobyl.
Also das heißt, Sie sprechen jetzt nicht gerade für die Sicherheit der deutschen Atomkraftwerke?
Ja.
An welche denken Sie da?
Das betrifft alle. Jedes deutsche und jedes andere Kernkraftwerk auf der Welt kann kaputt gehen mit einem schweren Kernschmelzunfall, Reaktordruckversagen, massiven Freisetzung von Radioaktivitäten. Dann braucht man relativ zügig in der mittleren Umgebung von einigen zig Kilometern braucht man diese Jodtabletten. Und die Versorgung mit Jodtabletten ist in Deutschland 25 Jahre nach Tschernobyl nicht besser geklärt als zu Tschernobyl-Zeiten.
Und die Reaktion der Bundesregierung, nun zu Beginn in Atomkraftwerke stillzulegen, versetzt Sie auch nicht in Hoffnung?
Wir wollen mal sehen, was davon bestehen bleibt, wenn die Wahlen, die jetzt laufen, vorbei sind. Das müsste wirklich jetzt stillgelegt werden. Und da merkt man an den Äußerungen der Politiker, dass sie das so nur auch wieder nicht gemeint haben. Also ich bin sehr gespannt, was daraus passiert und auch mir verkneifen, gemeine Bemerkungen auf ältere Äußerungen zu machen, wenn sie es denn wirklich jetzt mal täten. Die Gründe dafür liegen auf der Hand und es ist einfach überfällig, dass das Steuer mal rumgerissen wird.
Wir haben Tschernobyl eben schon erwähnt, also die Katastrophe jährt sich ja zum 25. Mal. Dennoch, wenn man sich Europa anschaut und Japan, alle anderen Länder, auch Amerika, setzen natürlich auf Kernenergie. Warum wird diese Technologie gerade oder wurde diese Technologie gerade nach Tschernobyl immer so weiter vorangetrieben?
Das ist ein großes Geschäft für die Leute, die das betreiben. Diese Leute, die Profit ziehen aus dem Betrieb von Kernkraftwerken, müssen die Risiken nicht tragen. Die Risiken trägt die Bevölkerung. Und das ist einmalig wirtschaftlich positives Unternehmen, wenn man das so sieht. Sie sind befreit von Haftungsverpflichtungen, können im Prinzip machen, was sie wollen. Und nochmal, die Bevölkerung trägt das Risiko ganz alleine. Das muss dringend geändert werden.
Klare Worte von Dr. Sebastian Flugbeil, Physiker und Präsident der Gesellschaft für Strahlenschutz. Herzlichen Dank, Herr Flugbeil.
Tschüss.
Martin Faller ist einer der wenigen europäischen Helfer, die in Japan im Krisengebiet im Einsatz sind. Er ist Leiter der Regionaldelegation Südostasien des Internationalen Roten Kreuzes und befindet sich zurzeit in der Stadt Todo. Mit welchen Menschen, mit welchen Gruppen sind Sie denn genau vor Ort, Martin Faller?
Ich bin da mit einem Team. Das sind alles sehr erfahrene Leute, die auch schon in vielen Katastrophen gearbeitet haben. Aber wenn man dann vor Ort steht, ist es doch schon sehr schlimm, das mit anzusehen. Die Ortschaften, die alle verwüstet wurden von dem Tsunami und die Leute, die jetzt in öffentlichen Gebäuden wohnen und versorgt werden müssen.
Was können Sie als Helfer denn im Moment tun? Denn noch lebende Menschen zu bergen, da werden ja die Chancen leider immer geringer.
Ja, das ist sehr unwahrscheinlich, dass noch Lebende gefunden werden. Es gibt einen oder andere Glücksfälle, gerade gestern wurde noch jemand gefunden. Aber die meisten Menschen sind halt ertrunken. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, unsere nationalen Partner zu unterstützen. Das ist das Japanische Rote Kreuz. Wir machen die Arbeit ja nicht selber, sondern wir unterstützen das unseren nationalen Partner eben mit technischen Beratungen, mit Mitteln, mit internationaler Kooperation und versuchen denen eben zu helfen, ihre Aufgaben, die machen ja schon also wirklich sehr, sehr viel vom ersten Tag an. Die haben mehr als 100 Teams in der Region, die sich um die Leute kümmern. Aber sie möchten ihre Aufgaben noch ausweiten und müssen auch noch viel mehr machen und dabei unterstützen wir sie.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die Japaner zu spät Hilfe angefordert haben?
Die Japaner sind es eigentlich gewohnt, dass sie mit den Schwierigkeiten in ihrem Lande, vor allen Dingen mit Naturkatastrophen, selber umgehen. Es gibt dort keine Mechanismen, internationale Hilfe anzufordern. Und diesmal ging es aber so weit, dass ohne internationale Hilfe, vor allen Dingen internationale finanzielle Unterstützung auch und in gewissen Bereichen auch technische Unterstützung, eben einfach nicht geht. Und das ist richtig, das hat ein bisschen gedauert. Allerdings unser japanischer Partner, das Japanische Rote Kreuz, ist ja Teil unseres Verbandes und von daher waren die doch sehr schnell, die internationale Solidarität einzufordern. Und die sind ja auch Teil, die kennen die Organisation gut und die wissen, die kennen die Abläufe und von daher ging es doch recht schnell voran.
Herr Faller, welche Hilfe ist denn als nächstes nun am notwendigsten in Ihren Augen?
Ja, erstmal muss es weitergehen mit der direkten Unterstützung der Leute, die davon betroffen sind. Und da handelt es sich eben um Nahrungsmittel, Decken, Kleidung, Wärme, Sanitation und so weiter. Also die Unterkünfte müssen eben entsprechend ausgerüstet werden. Aber auf mittlere bis lange Frist müssen jetzt eben auch bald Übergangswohnungen geschaffen werden, weil die Leute können nicht weiterhin in Schulen und öffentlichen Gebäuden wohnen. Das geht nur für eine bestimmte Zeit gut. Und die müssen jetzt eben irgendwie anders untergebracht werden. Und ihnen muss eben auch geholfen werden, auch psychologisch geholfen werden, dass sie wieder auf die Beine kommen und selber ihr Leben wieder in die Hand nehmen und ihre Ortschaften wieder aufbauen und ihr Leben wieder in Ordnung bringen.
Spüren Sie denn bei all der Trauer diese Kraft auch schon im Land, den Wille wieder zum Aufbau?
Der Wille ist auf jeden Fall da, aber ich muss sagen, die Leute sind auch nach einer Woche sehr schockiert. Die meisten Leute, die überlebt haben, haben Verwandte und Freunde verloren. Viele wissen immer noch nicht hundertprozentig, wo ihre Angehörigen sind und wer überlebt hat und wer nicht. Und durch dieses Trauma müssen sie erstmal durch. Erst wenn sie Gewissheit haben, was mit ihren Verwandten und Freunden passiert ist, erst dann können sie wieder ihr Schicksal in die Hand nehmen. Und das wird schon eine Weile dauern. Deswegen sind in den Teams vom japanischen Roten Kreuz eben nicht nur Leute, die direkt medizinische Hilfe geben oder die Dinge verteilen, sondern die eben auch mit Rat und psychologische Unterstützung zur Seite stehen.
Sind denn all die Menschen, die nun Erdbeben- und Tsunami-Opfer geworden sind und in den Schulen, Turnhallen momentan sich aufhalten, sind die alle in Ihren Augen informiert über die Situation innerhalb des Atomkraftwerkes Fukushima und was das eben auch für das Land bedeutet?
Ich denke, inzwischen wissen Sie Bescheid. Es hat natürlich länger gedauert, weil es sind ja überall Stromausfall. Es gibt keine Telefonleitungen. Die haben also nicht die normalen Verbindungen, um solche Informationen zu erhalten. Aber inzwischen ist das natürlich auch bei den Betroffenen angekommen. Viele Betroffene lebten oder lebten ja auch in der Region rund um den Reaktor und einige sind auch evakuiert worden außerhalb dieser 30-Meilen-Zone. Und die wissen schon, was da passiert, aber ich denke, die Situation ist so, dass sie jetzt vor allen Dingen erstmal darum kümmern, in ihrem Leben weiterzukommen und Tag für Tag die Sache in den Griff zu kriegen und sich eben mit dieser radioaktiven Katastrophe noch nicht so direkt auseinandersetzen.
Viele unserer HR3-Hörer fragen, werden Spenden gebraucht, was können wir tun? Was antworten Sie darauf?
Also ganz klar zu sagen, jetzt ist das Wichtigste, finanziell zu spenden. Mittel, also Sachmittel, werden nicht mehr gebraucht. Da ist genug hier, da ist schon wird auch genug noch eingeflogen von anderen Ländern und das meiste kann man hier vor Ort kaufen. Also die wichtigste Unterstützung ist zu spenden.
Für das Rote Kreuz zurzeit in Todo im Krisengebiet in Japan, Martin Faller vom Deutschen Roten Kreuz. Herzlichen Dank für das Gespräch. Seit gestern setzt die internationale Gemeinschaft militärische Mittel gegen den libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi ein. Ich bin jetzt im Gespräch mit Hamadi El-Anoui, Politikwissenschaftler der FU Berlin. Guten Morgen, Herr El-Anoui.
Einen schönen guten Morgen.
Ja, Gaddafi hat gerade eine Rede beendet. Sie haben sie verfolgt?
Ja.
Was sind die Ergebnisse?
Also interessant, aus dem Hintergrund hört man die Motoren, die Lüftungsmotoren. Das heißt, was Gaddafi heißt, das sitzen in einem Bunker. Und hat wahrscheinlich dieses Interview bzw. diese Rede durchs Telefon gehalten.
Und was sind die Inhalte der Rede? Neue
die Inhalte
Aspekt?
Der Rede, Gaddafi meint wieder, also der sei wieder der Anführer der Völker der Welt, der Revolutionäre gegen die bösen Geister. Und der droht damit, also die ganze Welt in eine Kriegszone umzuwandeln. Und das Mittelmeer in erster Stelle. Der bezieht sich auf Bin Laden und sagte also, dass der Westen sogar gegen Bin Laden verloren hat, diesen schwachen Mann. Deshalb wird der Westen auch in Libyen nicht siegen können. Und das Gefährliche, was er gesagt hat, also die Alliierten werden keine Entscheidung durch die Luft also herbeiführen. Das ist eine indirekte Einladung zum Einmarsch.
Mhm. Glauben Sie denn, dass die Entscheidung des UN-Sicherheitsrates zu spät kam?
Zu spät nicht, aber spät genug. Das heißt, Gaddafi konnte schalten und walten so lange. Und ich fürchte, solange die Alliierten, also die Alliierten sind bisher nicht so ganz glaubwürdig. Mit ihrem gestrigen, heutigen Einsatz haben sie eigentlich die Nerven von Gaddafi nicht getroffen. Beispielsweise das Kommunikationssystem und seine Fernsehkanäle. Es sind ja drei TV-Kanäle, die Propaganda 24 Stunden ausstrahlen und die wirklich also das Volk terrorisieren, also mit Beängstigung, mit Drohung etc.
Aber ist denn die Entscheidung des UN-Sicherheitsrates dann einzugreifen und mit diesem ersten Eingreifen schon eine veränderte militärische Situation zu beobachten? Ist er schon irgendwo geschwächt worden? Sie sagen, okay, an den Kommunikationspunkten nicht.
Also das heißt, Gaddafi kann jetzt nicht die Leute bombardieren, wie es bis gestern gemacht hat. Er kann jetzt mit Schwerartillerie weiterhin tun, was er heute früh auch in Masrata und Benghazi gemacht hat. Aber er kann seine Luftwaffe jetzt nicht mehr einsetzen. Das ist zumindest eins. Nun, aber gefährlich ist, und das hat er auch gesagt, er würde Menschen als Schutzschilder nehmen. Und das ist gefährlich. Und seine bewaffneten Gardisten haben 8 Seeleute auf einem, also eigentlich Wartungstechniker, am Hafen von Tripoli zu Geisel genommen. Mhm. Und also das heißt, er macht ein Teil seiner Drohung wahr, indem er irgendwelche unüberlegte Akten nur als Drohgebärde und zu beeindrucken.
Wie ernst müssen wir denn die Drohung Gaddafis nehmen, dass er sagt, er wolle die Waffenlager öffnen, wolle seine Anhänger noch stärker bewaffnen?
Ich meine, das ist doch Drohgebärde. Ich meine, was für Waffen könnten dann die Leute bedienen? Das sind doch keine ausgebildeten Soldaten. Und mit leichten Kalaschnikow und leichten Waffen, da kann er doch nicht eine alliierten Armada dann beeindrucken. Ich nehme an, das gehört zu seiner psychologischen Kriegsführung, sonst nichts.
Herr Elanui, lassen Sie uns nochmal überlegen, welche Konsequenzen für den Nahen Osten würden entstehen, wenn, lassen Sie uns beide spielen, auf der einen Seite Gaddafi das letzte Wort hat und auf der anderen Seite die Oppositionellen.
Ja. Also alles steht und fällt mit Gaddafi. Das heißt, seine Person und seine Clique, das heißt 7 Söhne und die Leute drumherum, die Nutznießer dieses Regimes, die sind eigentlich das Problem. Das heißt, das Problem ist nicht ein politisches Problem, das ist inzwischen ein persönliches Problem geworden. Gaddafi hat es knallhart gesagt, heute, ich werde nie weggehen. Also das heißt, solange ich hier bin, ich bestimme die Lage in Libyen. Und was macht er? Er bedroht das Volk. Das ist die Lösung.
Also das heißt, zahlreiche Tote unter der Zivilbevölkerung, wenn die Situation eskaliert. Und wenn die Oppositionellen das letzte Wort haben, welche Konsequenzen hätte das dann für den Nahen Osten und für Libyen?
Also für den Nahen Osten weniger, aber ich glaube für den Maghreb, also die libysche, die tunesische und die ägyptische Revolution sind schon bedroht. Also Gaddafi hat gestern die Grenzen nach Tunesien geöffnet und da sind ja zigtausend gestern nach Tunesien geflohen, weil sie sich nicht mehr sicher fühlten. Mhm. Und er könnte auf diese Art und Weise Tunesien und Ägypten destabilisieren. Und das werde er schon tun.
Nun setzt die internationale Gemeinschaft militärische Mittel ein. Deutschland hat sich enthalten. Wie beurteilen das denn die libyschen Oppositionellen?
Ach, wissen Sie, die libyschen Oppositionellen haben schon Verständnis, weil Deutschland eine ganz andere Geschichte hatte und Deutschland mit 2 Ausnahmen war nie für militärische Interventionen, egal wo in der Welt. Und ich würde sagen, die vernünftigen Leute, die schätzen das richtig ein und sie nehmen das, sie haben Verständnis für diese deutsche Position.
Hamadi Elanui, Politikwissenschaftler der FU in Berlin. Herzlichen Dank für das Gespräch am Sonntagmorgen zur aktuellen Lage in Libyen.
Gern geschehen.
HR3, Bärbel Schäfer live.